Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode What the Funk, Episode Nummer 39. Und ja, es gibt mal wieder ein Update von mir und meiner Verletzung und auch wie der aktuelle Stand ist im Hinblick auf Ironman Neuseeland Anfang März. Ja, meine Erfahrung im Höhenzelt, mein erster Wettkampf der Saison 2026, den ich jetzt auch schon hinter mir habe. Ja, großer Saisonhöhepunkt habe ich natürlich auch mit Höhe dementsprechend vorbereitet. und dann natürlich auch performt und abgeliefert mit Platz 25.
Sehr gut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Fred. Ich würde sagen, wir springen kurz in die Werbung und dann geht's hier los. Und in der Werbung Whoop, unser Presenter. Und Fred, du hast schon gesagt, du steuerst dein Höhenzelt auch übers Whoop. Also wie du anpasst, in die Höhe zu gehen oder die Höhe hochzuschalten, guckst da auf alle Werte, sagst es im Podcast auch nochmal genau. Wie wichtig ist es für dich wirklich im Daily? Jetzt nicht nur für Höhe, sondern auch im Training. Also passt du was an oder guckst du nur auf die Werte und weißt das dann? Oder wie ist für dich jetzt so aktuell in der Wiedereinstiegssaison so dein Anwendungsbereich von Whoop?
Ja, ist auf jeden Fall, wie auch Nils Görke immer so schön sagt, es ist einfach perfekt, um einfach sein Gefühl zu synchronisieren mit den Werten. Und das ist natürlich super wichtig, dass man da so viel wie möglich im grünen Bereich ist bei Whoop. Die HRV so hoch wie möglich, Ruhe, Herzfrequenz so niedrig wie möglich. Aber wenn man viel trainiert, ist es natürlich nicht immer so. Aber ja, dementsprechend muss man natürlich immer schauen. Also es ist nicht so, dass ich quasi aufstehe und es ist irgendwie gelb oder rot und dann sage ich, okay, jetzt heute mache ich nichts oder ich trainiere weniger, sondern ich höre natürlich auch zusätzlich immer noch auf mein Gefühl. Und zusätzlich lerne ich natürlich auch ganz viel aus den Werten einfach. Wie steuere ich meinen Schlaf? Wie steuere ich meine Regeneration? Was bringt was? Was bringt nichts? Oder was wirkt sich negativ auf meine Regeneration und Schlaf auf? Und kann da somit natürlich umso mehr aus meinem Training rausholen, wenn ich mich natürlich auch dementsprechend erholen kann über die Nacht. Und ja, das ist natürlich gerade, wenn man dann viel trainiert oder auch eben im Höhenzelt schläft, muss man da natürlich umso mehr drauf achten. Und ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Tool.
Und du hast mir noch einen Screenshot geschickt die Woche, Fred. Du hast es endlich geschafft. Du bist biologisch wieder unter 18.
Ich bin unter 18, ja. Ich glaube, das erste Mal, wo diese Funktion rauskam mit diesem Whoop-Alter, war ich, glaube ich, 18,9. Das war ja, glaube ich, Anfang diesen Jahres und jetzt bin ich unter 18. Also jetzt zeigst du schon gar nicht mehr das Alter an, sondern es ist einfach nur dieses kleine 18-Zeichen.
Der Benjamin Button des Triathlons, Fred Funke ist er, meine Damen und Herren. Wenn ihr auch Bock habt, Whoop mal auszuprobieren, könnt ihr das 4 Wochen kostenlos machen. Einfach unter join.whoop.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes. Einfach mal alles angucken und könnt, wie gesagt, 4 Wochen probieren. Kostet nix. Und wenn es euch gefällt, behaltet es einfach, löst ein Abo und ja, dementsprechend würde ich sagen, starten wir hier wieder rein in den Podcast. What the Funk? Ja, ich fange an, Fred trinkt noch seine Bananenmilch zum Frühstück. Es ist 9.06 Uhr, der ist gerade aus dem Höhenzelt geklettert, gerade aufgestanden, hat mir als Ausrede hier direkt aufgetischt, ja, im Höhenzelt. Da schlafe ich immer so viel besser und da schlafe ich immer so viel länger.
Ja, besser nicht, länger, ja.
Ach so, weil du schlechter schläfst, musst du länger schlafen, damit du auf deinen Bedarf kommst.
Ja, das ist interessant, weil wenn man so im Höhenzelt schläft, dann fängt man natürlich erstmal relativ niedrig an. Also so bei, ich fange mal so 1800 an und die erste Nacht, die ist immer schlecht. Also es ist irgendwie, da fühle ich mich einfach wach, fühle ich mich nicht müde, schlaf nicht gut oder halt immer nur so happenweise. Und dann, da lässt man es natürlich auch bei der Höhe. Und dann die zweite Nacht geht schon ganz normal. Und dann passen sich halt auch die Werte so nach und nach an. Je nachdem, wie fit man ist und so weiter oder wie viel man auch trainiert, passen sich die Werte schneller oder langsamer an. Und erst wenn die Sauerstoffsättigung bei mindestens 94% ist und HRV und Ruhepuls auch im normalen Bereich wieder sind, dann gehe ich mit der Höhe hoch. Aber dann halt auch so kleine Schritte, also dann von 1800 auf 2000, von 2000 auf 2200 und so weiter. Und das Interessante ist, dass sich alles eigentlich immer anpasst mit der Dauer, also Sauerstoffsättigung, HRV, Ruhepuls, also das sind so die drei großen Parameter eigentlich. Das Einzige, was sich aber nie anpasst und einfach schlechter wird, je höher du gehst, ist der Schlaf, aber nicht der Schlaf in der Länge. Ich schlafe eigentlich immer so meine 8 Stunden, sondern die Qualität. Mhm. Und das ist echt interessant, wenn man das so sieht, jetzt gerade bei Whoop, dass je höher ich gehe, geht einfach so Tief- und REM-Schlafphase, geht einfach immer weiter runter. Mhm. Und das passt sich auch nicht an, also es wird nicht besser. Also ich habe normal immer sehr, sehr qualitativen Schlaf. Also ich schlafe eigentlich selten mehr als 8 Stunden oder 8,5 Stunden. Aber dafür habe ich da dann 5 Stunden, manchmal sogar 6 Stunden qualitativen Schlaf mit dabei. Und das ist dann schon so bei 2000 Meter ist es dann so schon nur noch so bei 3,5 Stunden. Mhm. Und dann hatte ich jetzt Anfang Dezember hatte ich dann quasi 4 Wochen im Höhenzelt, da war ich am Ende dann auf über 3000 Meter und da hatte ich dann nur noch 2 Stunden qualitativen Schlaf von diesen 8 Stunden. Und da merkt man es, da finde ich dann auch, weil man dann so, da hatte ich eine Woche bei letzte Woche quasi bei 3000 Meter und da habe ich das eigentlich dann auch so zum ersten Mal so auch im Höhenzelt gemerkt, so okay, jetzt wird es anstrengend. Jetzt ist auch so, jetzt merke ich es dann auch im Training und so, weil normalerweise ist halt auch habe ich halt gerade, deswegen schlafe ich halt jetzt auch im Höhenzelt, nicht irgendwie, weil irgendwelche Wettkämpfe oder sowas anstehen direkt, sondern.
Ja, naja, da müssen wir gleich drüber sprechen, du bist ja schon wieder geraced, also ja, hier. Stimmt. Warte. Ja, ich dachte, du piekst hier auf den Silvesterlauf.
Mit dem wir auf Silvesterlauf vorbereitet, klar. Nee, weil ich quasi. Wenn ich im Höhenzelt schlafe, kann ich direkt am tagsüber, quasi dann auf Sea-Level, habe ich immer direkt das Gefühl, ich habe mehr Power. Also direkt so ein quasi Mini-Höhenboost und das quasi jeden Tag. Und dementsprechend kann ich über einen längeren Zeitraum einfach qualitativer trainieren. Und es gibt dann schon so Tage, da bin ich dann müder, aber ich würde sagen, meistens fühle ich mich eigentlich besser. Und das war dann aber dann eben hinten raus, war es dann schon so, okay, jetzt hab ich mich schon ein paar Tage hintereinander ziemlich müde gefühlt, auch wenn die Werte jetzt vielleicht gar nicht schlecht waren, aber halt, weil ich dann halt auch einfach nicht diesen qualitativen Schlaf hatte und mich dann eben dementsprechend nicht optimal von den Einheiten erholen konnte. Aber ja, so viel zum Höhenzelt. Das ist schon sehr interessant und muss man natürlich auch super aufpassen. Ja, man kann das Ding auch bis auf 6 oder 7.000 Meter theoretisch hochstellen. Wir haben gerade davor schon ein bisschen drüber gequatscht und ich glaube, wenn ich das jetzt so direkt machen würde ohne Gewöhnung, dann würde ich wie so, wie ist das Märchen, Dornröschen, oder?
Ja. Du willst einschlafen. Und dann wird wahrscheinlich jegliches Alarmding, was das Teil hat mit Sauerstoffsättigung und so, würde laut schrillen, dass du da ja wieder rauskommst und das Ding ausstellst.
Da würde ich so 100 Jahre Schlaf haben, aber nur 2 Stunden tiefen REM.
Oder für immer schlafen, wer weiß. Mach's lieber nicht. Ja, aber ich weiß nicht, ob du das neue Video von Sam Laidlaw schon gesehen hast.
Nee.
Der hat so aktuelle Triathlon-Trends bewertet, von Gott-Tier-Level über World Champion bis letzte Kategorie ganz unten war Daddy Should Inherit Me. Und
da war Höhenzelt unten, oder?
Höhenzelt hat er natürlich da reingesetzt, Fred.
Ja, es ist auch viele, also ich habe auch schon von vielen Athleten gehört, denen taugt es nicht oder denen bringt es nichts. Ich finde im Winter ist es eigentlich ganz, ganz cool, weil ich kann den Generator auf dem Balkon stellen. Und der zieht ja quasi immer die Luft in das Zelt, wo der Generator quasi steht. Und jetzt hat es halt draußen gerade Minusgrade in der Nacht. Oder gerade nicht nur nachts, auch tagsüber. Schneit sogar heute mal wieder. Also
es ist jetzt richtig wie Bergsteigen bei dir. Ja, Höhe genau. Und Minusgrade im Bett.
Genau, also ich muss auch so mit so einer dicken Downjacke im Zelt schlafen. Nee, das natürlich nicht. Also nicht so, dass es im Zelt da Minusgrade hat, aber es zieht dann, also es kommt trotzdem kalte Luft zumindest in das Zelt rein. Und in dem Zelt wird es halt einfach ein bisschen stickig und warm. Und das gleicht es dann zumindest aus und dann finde ich es im Winter recht angenehm, in dem Zelt zu schlafen. Und auch der Generator, den ich habe, ist jetzt auch nicht so ein super lauter. Ich finde, das leichte Geräusch, was man dann noch hört, ist dann eher wie so ein White Noise. Und man gewöhnt sich irgendwann so krass daran, dass wenn man dann nicht mehr im Höhenzelt schlaft, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, dass es dann schwierig ist, erstmal wieder einzuschlafen, weil man nicht mehr dieses konstante Brummen hat und dieses Zischen von der Luft. Und ja, im Moment geht es sogar so gut, dass Jana sogar mit im Höhenzelt schlaft. Und
ui.
Das ist im Sommer auf jeden Fall unmöglich.
Ja.
Ja, im Sommer muss man.
Also macht Jana auch
Höhentraining
jetzt.
Jana macht auch Höhentraining, genau. Die ist auch in der Marathonvorbereitung. Der Marathon im Frühjahr geplant.
da wird auch angegriffen.
Ja, im Sommer kann ich dann nur alleine drin schlafen und muss noch zusätzlich einen Ventilator mit reinstellen. Mhm. Aber ich finde, das ist so der Grund, glaube ich, wieso viele das nicht mögen, wenn es dann halt einfach zu warm wird oder weil den Generator nicht irgendwie an eine gute Stelle stellen können, dass dann halt einfach zu warm drin wird zu lauter Generator. Aber, oder ja, vielleicht bringt es auch bei manchen einfach nichts. Das ist wahrscheinlich individuell, also bei Sam Laidlaw
okay.
Scheinbar gute, nicht.
Gut erklärt, das lasse ich jetzt einfach mal so
oder
stehen.
Sam Laidlaw will einfach, oder Sam Laidlaw schläft da drin und es ist auch richtig gut, aber er will seine Geheimnisse nicht verraten.
Es wird dann dazu passen, dass er Ketone auf God-Level gepackt hat.
Ja, okay, dann kannst du die Liste aber auch vergessen. Was war da noch so auf God? Was war noch auf God-Level?
Nix, nur Ketone, glaube ich.
Nur, okay,
oder,
dann
nee, Swift. Indoor-Training war, glaube ich, genau, Indoor-Training war God-Level und Ketone.
Ich habe noch nie Ketone genommen, tatsächlich.
Naja,
also
siehst
keine Ahnung.
Vielleicht musst du das noch machen. Vielleicht ist da noch eine weitere Leistungsreserve, Fred. Na, ich werde sehen. Den Gedanken habe ich dir jetzt reingesetzt in deinen Kopf und ich wette, das probierst du jetzt erstmal aus. Aber lass uns mal, ich habe gesehen, du bist geraced. Wir haben gerade schon Spaß gedacht, du hast dich mit dem Höhenzelt drauf vorbereitet. Unter 16 Minuten, 5K. Also die Form geht in die richtige Richtung, würde ich sagen, oder?
Ja, also ich war nicht überrascht, aber ich war schon happy eigentlich. Also mein so, ja, ich hatte eigentlich kein Ziel, weil ich meine, es war dann jetzt 10 Wochen quasi nach der OP und Laufen ging dann ja auch wieder nach so 3,5 Wochen. Also ich hatte schon wieder ausreichend Lauftraining und habe dann gedacht, ja, so unter 16 ist natürlich irgendwie immer gut. Ich meine, so alles so unter 17 oder so diese Marken, so unter 17 ist jetzt nichts Besonderes für mich. Also muss man schon unter 16. Aber hatte halt natürlich wie immer auch kein einziges Mal im Training irgendwie mal das schnelle Tempo gemacht. Also wir haben eher so, es war auch ganz interessant von dann, eben beim Radfahren haben wir VO2 Max gemacht, relativ, also zweimal die Woche eigentlich, dann so über so 5 Wochen. Und beim Laufen haben wir nur so Zone 2 und schon Richtung Ironman Pace sogar gemacht. Aber ich nie schneller. Und da habe ich mich auch schon echt gut gefühlt. Also so aerob fand ich, bin ich recht fit im Laufen. Aber anaerob halt keine Ahnung. Und so 5K und dann so irgendwie ein 3-10er Tempo, das konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Wenn man das ja dann auch mal so im Training läuft, dann halte ich es vielleicht einen Kilometer durch.
So
und
für
dann,
Strides, 200 Meter.
Ja, genau. Und dann kann man sich gar nicht vorstellen, das irgendwie 5 Kilometer zu laufen. Aber du hast ja auch schon mal gesagt, wenn man dann diese 5 Sicherheitsnadeln dann ans Shirt macht und die Carbon-Schuhe auspackt, dann geht's auf einmal. Und der Lauf ist auch echt krass. Der ist so gut besetzt inzwischen. Also war schon immer gut besetzt, weil es halt immer so, weil es gibt da so ein bisschen Preisgeld. Und dann kommen die Läufer aus allen Ecken. Deutsche Meister 5000 Meter, Florian Brem war zum Beispiel
am Start. Der war auch da, krass.
Der hat gewonnen, dann in Streckenrekord auch, 13,54, glaube ich. Es ist eine schnelle Strecke, aber jetzt auch nicht so krass, würde ich sagen. Also es sind schon so ein paar Ecken drin und es war halt minus 5 Grad. Und da war es dann mit den Carbon-Schuhen relativ glatt um die Kurven, fand ich.
Boah, 13,4, das ist stark.
Ja, richtig stark. Ich meine, der läuft ja auch 13 Minuten auf der Bahn.
Aber der ist bestimmt mit Spikes gelaufen.
Mit Spikes, genau.
Das ist nicht so glatt.
Und ich bin dann 15,51 war, glaube ich, die offizielle Zeit. Mhm. Ich hatte dann aber auf der Zielgeraden auf meiner Uhr 5,00 und da war so, wenn ich jetzt abdrück, dann gibt mir Strava 4,99.
Ja.
Du kennst es, oder? Ja. Und dann habe ich noch so bin ich noch so ins Ziel reingelaufen, also quasi so auslaufen lassen und habe dann erst auf Strava gedrückt.
Dass ich nicht auch zu dann, wenig auf Strava, das wäre
genau, das ist geht. Wichtig.
Obwohl, und, manchmal war mit der Zeit schon vorher dann zu viel. Mhm. Also es liegt ja immer dran. Aber ich würde auch auf Nummer sicher gehen.
Ja, genau. Ja, ich bin auch da nur zweite Reihe gestartet bei dem Rennen.
Naja, bist du ja auch nur bei dem Rennen dann, wenn die unter 15 also laufen vorne.
Ich glaube, es sind 10 Leute unter 15 gelaufen.
Boah.
Und 30 Leute unter 16. Ja. Und ich bin 25. geworden.
Krass, ne?
Und das die erste schon Frau auch.
Aber gut, da siehst du mal, was du eigentlich laufen musst, Fred, ne? Da musst du eigentlich hin. Ich meine, das ist das Tempo von 70,3, was du durchlaufen musst, was du jetzt gerannt bist.
Ja, das stimmt. Weiß ich nicht, aber ich, also 3,10, boah.
Das ist Jelle Gens. Nee,
deswegen geht
Morten Pearson läuft noch ein bisschen schneller.
Also ich kann mir eher vorstellen, eine 3,30er-Tempo über einen Marathon zu laufen, als ein 3,10er-Tempo über einen 70,3, über einen Halbmarathon.
Ah, das ist das eine krasse fest. Ja gut, das sind 20 Sekunden, das ist dann schon viel bei der Pace.
Ja, aber das ist bei mir einfach die Veranlagung. Das ist irgendwie auch so, ich habe es jetzt auch, wo ich jetzt dann schon wieder quasi Ironman-Tempo in Anführungsstrichen trainiert habe.
Mhm,
also halt genau, dann hat mir halt so tatsächlich Tempovorgaben gegeben. Und ich habe ihn halt gefragt, so ja, was soll ich denn da Laktat und so weiter laufen? Weil ich halt dann normalerweise würde ich es dann halt anpassen, je nach Tagesform, Gelände und so weiter. Und er meinte schon, nee, ich soll das Tempo laufen tatsächlich.
Mhm.
Und dann halt einfach kann ich Laktat messen und schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich soll schon nach Tempo laufen. Und das war halt eben so 3,40 bis 3,35er Tempo. Also quasi mein 2026 Ironman Pace.
Mhm.
2027 ist dann 3,35 bis 3,30. Und da habe ich mich dann schon auch echt bei manchen Einheiten so krass gefühlt bei dem Tempo, auch so ohne Carbon-Schuhe. Da habe ich mir auch gedacht, ja, so ein Marathon, also wenn ich das jetzt so weiter trainiere, dann nächstes Jahr kann ich mir schon gut vorstellen, das hinten drauf dann mal zu laufen auf einer schnellen Strecke.
Ja, mega gut. Aber okay, dann trainiert ihr jetzt quasi auch schon so ein bisschen Training angepasst, dass auch die Chance für Neuseeland noch besteht, wenn ich das jetzt so zwischen
Das weiß ich bei Dan immer nicht. Ich meine, er sagt es mir nicht, okay. Ich frage ihn aber auch nicht.
Du machst einfach.
Weil beim Radfahren.
Nils würde sagen, du bist ein gutes Trainingsschaf.
Ja, genau. Weil beim Radfahren machen wir halt so klassisch Winter V2Max-Block. Ist auch krass, wie sich das so wieder entwickelt hat, wie hoch ich da jetzt endlich wieder mit dem Puls komme. Auch beim 5-Kilometer-Lauf hatte ich auch wieder maximal Puls von 196, also hatte ich auch schon ewig nicht mehr tatsächlich. Und beim Radfahren am Anfang hatte ich noch so, wo ich so ja mit 30-30er klassisch 40-20er eingestiegen bin ich dann so vielleicht auf 180 gekommen beim letzten. Und jetzt bei der letzten V2Max-Session waren wir dann bei 10x2 Minuten. Und da hatte ich, glaube ich, bei jedem der 2 Minuten bin ich über 190 gekommen.
Puh. Puls.
Oder bis 190.
Also
ich hatte, glaube ich, schon
beim
ersten hatte ich, glaube ich, 185 und beim letzten dann, glaube ich, irgendwie 190 maximal Puls. Also ich war die ganze Zeit eigentlich wirklich, war immer so 10 mal 2 Minuten fast max.
Krass.
Aber das hätte ich halt eben rein vom Puls einfach so 5 Wochen vorher gar nicht geschafft. Und das ist schon interessant, wie sich das dann wieder entwickelt.
Deswegen hast du auch gepostet, das war die härteste Session seit Ewigkeiten. Das waren diese 40-20er auf der Rolle, glaube ich, was du auch gepostet hattest.
Ja, genau, aber das hat sich dann, finde ich, mit den 10x2 Minuten, das war auf jeden Fall nochmal härter. Vielleicht hatte ich da auch nicht so einen krassen Tag, dass der Puls halt einfach nochmal höher war. Da hatte ich auch noch eine intensive Laufeinheit in der Früh und dann so halt hart Radfahren am Nachmittag. Das ist dann auch immer eine harte Kombination, finde ich.
Habt ihr denn jetzt auch schon diese Zone-2-Sachen auf dem Rad gemacht oder da nur V2 Max?
Doch, einmal die Woche auch Zone-2 auf dem Rad.
Weil das hat man jetzt ja voll viel gesehen, was ja so ein bisschen überall durch Social Media gegangen ist, ist ja dieses Ding vom Abrahamsen da, ne, mit 8x10 Minuten oder 10x10 Minuten.
Ja, also wir hatten dann auch
3,70, 3,80 gefahren.
Ja, wir hatten dann auch hinten raus 2 Stunden insgesamt. Also haben da auch angefangen, witzigerweise, relativ schnell nach der Verletzung. Das waren eigentlich so die ersten, nicht intensiv, aber so die ersten höheren Wattwerte. Es war halt dann irgendwie 2,70, 2,80 am Anfang und auch nur irgendwie 12x5 Minuten war, glaube ich, die allererste Einheit.
Mhm.
Und jetzt hinten raus, die letzte Einheit war 4x30 Minuten.
Ach, krass.
Da bin ich draußen gefahren und habe dann aber einfach gesagt, bin es halt draußen gefahren und da ging es halt so rauf und runter. Und bergab kann man die Sparte dementsprechend nicht fahren. Habe ich einfach gesagt, ich fahre jetzt nicht 4x30 Minuten, ich fahre jetzt einfach 2 Stunden am Stück die Wattwerte, wenn es halt geht. Und bergab ist quasi meine Pause.
Ja, okay. Ja, gut, ans Gelände angepasst, ne? Weil bringt genau. Ja nichts dann die. Aber eigentlich ganz cool, das auch nochmal zu hören von dir, wie du das dann quasi umsetzt, weil.
Ich meine, bei Zone-2 finde ich, geht es auch. Also bei Intervallen würde ich es jetzt nicht machen oder so irgendwie Threshold-Schwelle oder Race Pace und so weiter, da würde ich es nicht machen. Da hat es schon Sinn, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, 6x10 Minuten und so weiter auf dem Plan stehen hat. Ich meine, Zone-2 ist ja eine niedrigere Intensität sollte man ja auch, wenn es wirklich Zone-2 ist, sollte man das ja auch für einen sehr langen Zeitraum fahren können.
Ja, 2 Stunden Schwelle wird halt schwer.
Ja. und da ist es ja dann auch physiologisch kein großer Unterschied oder eigentlich gar kein Unterschied. Wenn du wirklich im Zone-2-Bereich bist, das ist natürlich immer, ich finde Zone-2 ist auch so ein Ding, da sollte man lieber 10 Watt weniger fahren als 10 Watt zu viel, dass man halt wirklich in Zone-2 ist. Auch wenn man sich vielleicht super fühlt. Und genau.
Okay, aber 4x30 Minuten.
Pogi fährt es ja 5-6 Stunden im Training.
Ja, das ist verrückt, wie das fährt. Das ist ja auch, es war ja bei, als Pollitt im Podcast war mit Rick und Ulla,
ja, habe ich auch gehört,
dass sie da alles Vollgas fahren und so. Also ist halt die Frage, ob das für Pogi auch alles Vollgas ist. Wahrscheinlich ist das halt sein Zone-2, für alle anderen ist es Vollgas. Aber
ja, sicher.
Bei dir, wenn man jetzt darauf so hört, dieses 4x30 Minuten, klar, das heißt jetzt dann Zone-2, aber eigentlich ist es ja schon Ironman-Intensitäten mit V2-Max-Sachen, die ihr trainiert. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, Neuseeland steht bei Dan im Kopf.
Ja, also auch kurz zu Zone-2, das ist ja immer, es wird ja auch sehr unterschiedlich angesehen. Es ist ja eigentlich so der Bereich von, also untere Grundlage bis obere Grundlage. Also es ist ja ein sehr großer Bereich, Zone-2. Also bei mir wäre es irgendwie, geht es bei 220 Watt los oder so und dann je nach Form bis 300 Watt, im Sommer vielleicht bis 320 Watt. Also bis quasi einfach dieser Laktatwert, also wenn man Laktat messen würde, wieder anfängt zu steigen. Weil wenn man ja fährt, man hat ja Ruhelaktat meistens, keine Ahnung, je nachdem wie viel man gegessen hat, zwischen 1 und 2. Und wenn man dann trainiert und erstmal Grundlage fährt und dann würde man irgendwie nach einer halben Stunde würde Laktat messen, dann wird das Laktat niedriger, wahrscheinlich bei 0,8 oder sowas. Und irgendwann geht die Kurve natürlich wieder nach oben. Und quasi, wenn Also man sagt ja da immer so grob 1,5. Aber ist natürlich auch individuell. Ich würde sagen, bei mir ist es eher ein bisschen niedriger, beim Radfahren zumindest. Beim Laufen kommt es ganz gut hin mit 1,5. Und genau, also quasi so diese noch unterhalb der aeroben Schwelle im Endeffekt, beziehungsweise Fatmax. Also quasi einfach der oberste Punkt von diesem Bereich. So, und wenn man sagt Zone-2-Training. Aber an sich hat man ja auch Zone-2-Training, wenn ich jetzt irgendwie einfach eine 5-Stunden Grundlagenausfahrt mache und die halt dann irgendwie bei 220 Watt fahre. Das ist ja auch Zone 2. Aber wenn man sagt, so ja, 430 Minuten Zone 2, dann fahre ich natürlich nicht 430 Minuten bei 220 Watt, sondern einfach am obersten Wattwert von dem Bereich. Was jetzt im Moment habe ich einfach immer so 290 Watt jetzt hinten raus gemacht, weil ich es halt jetzt auch noch nicht da übertreiben wollte.
Also bleiben wir einfach bei meinem Terminus Ironman Pace.
Ja, wenn ich jetzt einen Ironman machen würde, aktuell, weil ja
das stimmt. Könnte das doch gut passen.
Kommt eigentlich gut hin, ja.
Ich meine, wenn du sonst eigentlich, das Ziel hast, 310, schon. 320 zu fahren, du hast noch.
Ich meine, ne? Klar, im Endeffekt, je niedriger intensiv du dann im Ironman natürlich auch die Wattwerte hinbekommst, desto besser, desto frischer bist du für den Marathon. Und wenn du im Ironman dann halt wirklich schaffst, da mit Zone 2 rumzurollen, das ist natürlich optimal.
Das wäre optimal. Dann kannst du auch 3,30 laufen, Fred.
Genau.
Nein, aber jetzt sag mal, ich habe es jetzt ja schon dreimal versucht und gesagt, dass Dance-Training noch nach Neuseeland aussieht. Du wolltest dann immer noch weiter über Training reden. Wie sieht es denn in deinem Kopf aus? Also das ist ja das, was mich zumindest am meisten interessiert. Ist noch irgendwie Neuseeland das Ding in deinem Kopf oder bist du schon so am Umschiften nach Südafrika?
Nee, ich habe mich eigentlich schon entschieden. Ich habe es noch nicht mit Dan final abgesprochen. Haben wir auch gesagt, das machen wir im Januar und das werden wir auch nochmal machen und habe dann auch nächste Woche Leistungsdiagnostik. Da auch nochmal schauen, wie sind die Werte und so weiter. Dann geht es auch nochmal ins Trainingslager nach Lanzarote für 3 Wochen. Wobei wir es schon davor, denke ich, entscheiden werden, weil das Trainingslager dann schon, wenn ich Neuseeland mache, sehr spezifisch wird. Ich meine, jetzt sind es dann doch nur noch oder wären nur noch 2 Monate Training, 7. März. Also hast du jetzt nur noch den Januar und Februar.
Da solltest du das TT mitnehmen, wenn du racen willst.
Ja. Und an sich, ich meine, Laufform passt, Radform passt auch. Insgesamt die Fitness ist auf einem sehr guten Weg. Würde ich sagen, auch trotz Verletzung besser als in anderen Jahren zum gleichen Zeitpunkt. Weil ich halt auch schon nach der Verletzung relativ schnell so ja auch gepusht habe, dann was halt geht. Habe halt eigentlich dann immer so das Maximale rausgeholt und habe jetzt anders als in anderen Jahren, wo ich gesagt habe, ja, jetzt ist Dezember, jetzt nochmal irgendwie Handbremse und vielleicht auch hier und da mal ein bisschen weniger, habe ich das jetzt tatsächlich nicht gemacht. Ich habe schon eigentlich immer irgendwie drauf gedrückt, weil ich immer diesen im Hinterkopf halt an Neuseeland gedacht habe.
Motiviert natürlich auch anders, als wenn du erstmal sagst, ja, genau. Ich steige halt im Mai irgendwann ein oder so. Ja.
Und ich finde, das hat mich halt auch relativ schnell einfach jetzt aus der Verletzung wieder rausgebracht oder fit gemacht. Und dann wäre es jetzt auch irgendwie blöd, wenn ich jetzt dann sagen würde, ja, ich mach's jetzt nicht, wenn mich das jetzt irgendwie die letzten 2 Monate einfach so motiviert hat, auch wenn es irgendwie nur unterbewusst erstmal war. Aber ich hatte irgendwie immer so im Kopf halt, ja, ich muss oder ich will Anfang März will ich fit sein. Ich will dann nach Neuseeland, ich will dieses Rennen machen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe ja nicht nur Bock auf das Rennen, ich habe auch Bock einfach auf diesen Trip, auf diese Lebenserfahrung. Wer weiß, ob ich das die Jahre drauf irgendwie nochmal schaffen würde. Man weiß ja nie, was passiert, was dazwischen kommt. Und dementsprechend will ich das auf jeden Fall machen. Und habe Backup-Plan Südafrika auf jeden Fall. Werde mich für beides melden. Und idealerweise will ich mir natürlich in Neuseeland die Quali holen. Und glaube, wenn ich im Rennen irgendwann so wirklich ein aussichtsloser Position sein würde, würde ich auch direkt aussteigen und dann mich auf Südafrika fokussieren, 5 Wochen später. Aber ich will es auf jeden Fall probieren.
Ja.
Und ich glaube auch, wenn ich dann das jetzt nicht machen würde und dann komme ich in eine richtig gute Form irgendwie im Februar, März und dann sitze ich da und schaue den Norweger zu im Livestream. Es starten ja scheinbar alle 3 Norweger dort. Und ist natürlich auch eine super, super Gelegenheit, sich mal mit dem Besten dann auf der Langdistanz zu messen. Egal, ob ich eine Klatsche bekomme oder nicht. Auf jeden Fall eine ultra wertvolle Erfahrung, die mich dann sicher weiterbringen wird, in jedem Fall. Und ja, da habe ich einfach irgendwie mega Bock drauf. Ich meine, die Flüge hatten wir gebucht vor meinem Sturz.
Stimmt, das war ja schon alles gebucht.
Genau. Und ja, und ich will das auf jeden Fall angehen und finde ich es auch irgendwie eine coole Challenge, das so jetzt nach der Verletzung irgendwie so früh schon wieder an der Ironman-Startlinie zu stehen. Jetzt zu dem Zeitpunkt zum Schwimmen haben wir auch noch nicht gesprochen.
Ja, das wollte ich gerade drauf hinaus, weil eigentlich ist das genau, ja auch eine geile Herausforderung für dich, sozusagen. Ich muss mit Blumi aus dem Wasser.
Das Schwimmen ist doch das, was vielleicht so diese 100%, ich starte zu 100%, ich starte zu 99% macht.
Ja.
Also ich kann schon wieder kraulen jetzt seit, also es war ziemlich genau 8,5 Wochen nach der OP, wo ich meine ersten Kraulzüge gemacht habe. Jetzt sind es elf Wochen. Also quasi ja seit 2,5 Wochen kraul ich wieder.
Ja gut, da passiert noch nicht viel.
Ja, es wird auf jeden Fall besser, von Einheit zu Einheit, spürbar besser. Und bin da zuversichtlich, dass ich zumindest wieder auf einen, ja, ich sag mal, auf so ein Niveau komme wie in Rot. Mhm. Also jetzt nicht so meine beste Schwimmform. Und dass ich sie irgendwie vorne mit rauskomme, das glaube ich, ja, bin ich nicht ganz so zuversichtlich, dass ich das schon bis Anfang März schaffe. Weil da ist es einfach beim Schwimmen so, dass das fällt mir dann leider dann doch nicht so zu. Da brauche ich immer sehr lange, bis ich da so eine gute Form habe. Also das schaffe ich dann schon, aber es dauert einfach. Und es ist viel harte Arbeit. Und ich werde natürlich mein Bestes geben, noch bis März, und bin gespannt, wie weit es da noch geht. Bin auf jeden Fall motiviert, aber Radfahren und Laufen ist dafür schon richtig gut und wird dann auch sicher richtig gut sein, auch im März. Und ein Ironman ist ja zum Glück lange. Und selbst wenn man beim Schwimmen ein bisschen was verliert, geht da schon noch einiges anders als bei 70.3 inzwischen. Wenn es jetzt irgendwie 70.3 wäre und ich wüsste, ich wäre da nicht in Top-Schwimmform, dann könnte ich gleich sagen, okay, das macht absolut keinen Sinn.
Ja.
So wie halt 70.3 auch oder T100 inzwischen läuft. Aber bei Ironman ist dann doch noch was anderes und Neuseeland ist ja auch eine Strecke für gute Radfahrer wegen diesen langsam rollenden Straßen, so raue Straßen, dass man da nicht so viel Geschwindigkeit für seine Watt rausbekommt. Und ja, genau, also mal schauen, wie das Schwimmen weitergeht noch.
Ja, spannend. Also
aber ich bin auf jeden Fall froh, wieder ein Triathlet zu sein, jetzt so seit 2,5 Wochen. Ich meine, davor das einarmig Speineschwimmen, was ich ja dann viel gemacht habe, auch das dann wurde dann schon irgendwann zäh mental.
Da haben wir auch keinen Bock drauf, es macht ja auch keinen Spaß, muss man ja auch ehrlich sagen.
Ja,
du bist Profi nicht. Und musst es machen.
Am Anfang war es natürlich so, oh, geil, ich kann wieder ins Wasser.
Ja.
Und da irgendwann ist schon, boah, ja, jetzt geht's immer noch nicht. Und auch interessant, ich habe auch mit jemandem auf Instagram geschrieben, der auch die gleiche Verletzung hat im Moment, und die konnte dann schon wieder schwimmen, aber noch nicht draußen Rad fahren, wo ich schon draußen Rad fahren konnte, aber noch nicht schwimmen. Also die Verletzung kann auch sehr unterschiedlich ablaufen.
Ja.
Ist halt Gelenk, da kommt es natürlich auch immer sehr drauf an, was man irgendwie mit Physio dann macht, worauf man sich fokussiert oder wo halt genau irgendwie der Bruch dann da ist. Und ja, es ist einfach sehr kompliziert und auch jetzt so mit Beugung und Streckung ist auch immer noch nicht, dass das irgendwie alles komplett ist. Also ich würde sagen, bei Streckung fehlen mir noch so 5 Grad bis 0 und normalerweise kann ich halt auch überstrecken ein bisschen. Also im Endeffekt fehlen mir noch 10 Grad und auch bei Beugung fehlen mir vielleicht noch so, ja, 10 bis 20 Grad, 10 ja. Grad an guten Tagen.
Gerade Streckung für Schwimmen natürlich auch relevant, also
ja. Dann, wobei ich war, also es ist schon gut genug fürs Schwimmen, ja. Die Streckung, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt mehr strecken könnte, ich da nochmal krass viel mehr Distanz rausholen würde im Zug, weil ich war einmal wieder in München beim Schwimmcoach und wir haben so eine Technikanalyse gemacht, jetzt wo ich dann halt schon wieder so 1,5 Wochen schwimmen konnte. Und interessanterweise hat mein rechter Arm ein bisschen besser dann quasi vorne, ging ein bisschen schneller halt quasi in die Zugphase, weil davor habe ich noch so ein bisschen künstlich so hier so
rumgewischt,
vielleicht genau rumgewischt vorne, weil ich halt irgendwie diese Überstreckung kommen kann und das halt irgendwie so ausnutzen wollte vielleicht, aber was vielleicht gar nicht so gut ist.
Also du bist schneller im halt Catch eher, quasi drin.
Genau, schneller im Catch drin. Wasser, ja. Genau, also das war scheinbar besser.
Ja, also Verletzungen sind manchmal ja auch Chancen. Das haben wir im letzten Podcast auch drüber geredet, Fred. Ja. Nicht nur konzentrier dich auf das, was du halt dann machen kannst. Was hast du ja super geil gemacht und auch, ja, wie gesagt, dann auch Beine geschwommen und sonst was. Aber vielleicht ist jetzt dein Beine auch im Wasser nochmal besser geworden und vielleicht ist die Überstreckung für dich schlecht gewesen. Durch den
ja,
Bruch
genau.
Ist der Catch besser und du schwimmst am Ende schneller als vorher. Das wäre dir auf jeden Fall zu wünschen, aber das wäre doch
dann breche ich den Links jetzt auch noch.
Genau, dann würde ich einfach sagen, nächste Offseason machst du dann die andere Seite und dann bist du im Schwimmen so hergestellt, dass es gut funktioniert. Ja. Aber hast du da jetzt eine Session gemacht oder machst du das jetzt generell häufiger, dass du da auch noch so an der Technik arbeitest? Weil,
ja, alle paar Wochen. Mein München ist jetzt auch nicht so weit weg.
Aber das hast hier. Du vorher nicht gemacht, oder?
Nee, da hat nie jemand, also ja. Roland Knoll halt früher in Nürnberg, als ich in Nürnberg gewohnt habe, aber sonst jetzt die letzten paar Jahre hat nie jemand über meine Technik geschaut, außer vielleicht JR halt, so watch your elbow.
Ja, okay.
Aber genau,
das
nicht
ist ja
so
schon
richtig,
was, wobei
nicht
dir,
so richtig
glaube ich, echt
mit,
noch Potenzial liegt.
Nicht so richtig mit Videoanalyse und so weiter.
Ja. Ja, spannend.
Da hatte ich schon,
also ich bin gespannt,
seit
was
der
da
Jugend eigentlich nicht mehr.
Was da bei dir noch rauskommt, weil das ist ja, wenn man schaut, von außen gibt es halt rundere und smoothere Schwimmer als dich.
Der Krafttyp, gib mir Paddle, Pullboy.
Exakt, du arbeitest da schon mal ganz gut im Wasser und ja. Ich bin wirklich gespannt, ob da du ein bisschen effizienter da noch wirst, weil natürlich ist das, je mehr du aus Kraft schwimmst, desto mehr Training brauchst du auch im Körper, um irgendwie das aufrecht zu erhalten und da
ja,
die Pace hochzuhalten.
Ist sehr interessant auch für mich. Also wir arbeiten wenig mit technischen Übungen, aber viel mit Lagen und dann auch quasi mit der Technik bei den einzelnen Lagen. Also ich habe auch jetzt extrem viel Rückentechnik beigebracht bekommen. Ich weiß nicht, hast du mich schon mal Rückenschwimmen gesehen? Ich meine, an sich jeder Triathlet, der Rückenschwimmt, das ist ja so, ja, locker. Jetzt machen wir halt einmal irgendwie Rücken. Das ist dann
ich
immer
sag mal so,
so
auch wenn ich
chillen.
Mit Strati schwimme, für mich ist immer gut, wenn wir keinen Kraul schwimmen, dann kann ich nämlich chillen.
Aber wenn du mal so richtig Rücken schwimmst, mit der, also versuchst, die richtige Technik zu schwimmen, ist es ja auch brutal.
Ja, voll anstrengend.
Und auch so
klar.
Eigentlich technisch fast genauso wie Kraul, wenn du halt mal auf so die kleinen Details achtest.
Ja,
und
auch Wasserlage
halt
beim Rückenschwimmen und so. Das ist
übers Rückenschwimmen, gerade jetzt, also jetzt in der Anfangsphase zumindest, das, was wir jetzt erstmal beim Kraulschwimmen verbessern wollen, machen wir viel übers Rückenschwimmen.
So ja, da geht es dann wahrscheinlich über den Ansatz viel auch über um Wassergefühl bei dir. Also, dass du auch in anderen Lagen versuchst, Dinge umzusetzen.
Also hier,
dass du ein besseres Gefühl im Wasser bekommst. Weil ich meine, das ist für alle ja dieses große Problem. Wir sind Landtiere, Landmenschen, bewegen uns immer in der Luft. Und im Wasser hast du halt andere Verdrängung, das Körpergefühl funktioniert nicht so wie an Land. Und je variabler du da bist, je mehr andere Schwimmarten oder Tauchen und sonst was du im Wasser kannst, desto besseres Wassergefühl hast du auch und weißt du auch, wo ist denn jetzt wirklich mein Arm im Wasser? Und natürlich diese Videoanalysen noch dazu, dass du es auch siehst und visualisieren kannst. Aber finde ich, das ist ja auch so dieser Ansatz von diesen ganzen Schwimmübungen. Ne, das ist ja nicht nur, um irgendwie in die richtige Technik zu kommen oder so, sondern auch einfach um ein Gefühl zu bekommen, wo ist denn jetzt wirklich meine Hand im Wasser? Wie taucht die ein? Wie stelle ich auf? Wo ist jetzt mein Arm über Unterwasserphase in den verschiedenen Bereichen? Dass da ein Gefühl dafür und ein Bewusstsein daher kommt, dass du es auch dann im Kraulschwimmen in der vollen Lage steuern kannst und auch wirklich dann verbessern kannst und nicht nur einfach deine gelernten Muster immer wieder draufhaust und einfach dann darauf trainierst. Klar.
Ja, ja jetzt mit dem Rücken geht es vor allem dann auch viel eben um dieses korrekte Einsetzen der Schultern. Weil wie du ja gesagt hast, wenn ich so irgendwie durchs Wasser gleite, das ist eher so ein bisschen, also ich habe nicht so viel Bewegung halt in den Schultern. Also halt Kraft und an sich die Unterwasserphase ist auch gut, sonst könnte ich ja jetzt auch nicht so schwimmen, wie ich schwimme. Aber halt einfach so diese, eigentlich bin ich ja recht beweglich in der Schulter, aber ich nutze es halt absolut gar nicht irgendwie beim Kraulschwimmen. und das halt irgendwie so ein bisschen so die Schulter heben über Wasser und ein bisschen weiter vorne eintauchen und das quasi übers Rücken schwimmen, weil man da halt eigentlich auch, wenn man es richtig macht, nicht nur irgendwie auf dem Rücken liegt und die Arme bewegt, sondern auch wirklich so die Schultern quasi mit hochholt, quasi so zu den Backen.
Ja, hochrotiert und die anderen
genau. Runter. Und mein Coach hat mir auch erzählt, dass wenn er früher sich nicht rasiert hat im Schwimmwettkampf, beim Rückenschwimmen, hatte er immer ganz rote Schultern. Weil er quasi wirklich mit den Schultern so am Bart dann entlang geschwimmen ist. Ach krass.
Wirklich?
Ja.
Rückenprofi.
Ja, der war, glaube ich, auch.
Pass auf, dass er dir nicht zu viel Rücken beibringt. Du musst
genau. Wenn ja, gut, dann schwimme ich halt Rücken im Rennen. Ja.
Fred ist dann irgendwie so, der schwimmt dann nur noch Rücken, guckt sich um, orientiert sich, was so bei anderen ist. Ich lass mal wen vor und lass wen anders vorschwimmen, ist dann bei Fred. Nee, Rücken bin ich jetzt schneller. Ich ziehe das jetzt durch. Wäre auch mal geil.
Genau.
Dann könntest du auf jeden Fall wen mit schocken, wenn du so neben Blumi schwimmst und dann auf einmal Rücken und du wirst nicht langsamer und kannst das aufrechterhalten, das Tempo. Da kannst du vielleicht den einen oder anderen im Wasser schon brechen, Fred. Vielleicht genau, ist das eine neue Triathlon-Taktik oder eine Taktik-Variante, die noch keiner gemacht hat.
Ja, vorne machen das ja oft so Jamie Riddle oder so, die dann so schwimmen und dann gucken.
Ja, aber das macht ja auch dann, um wen anders vorzulassen und sich so ein bisschen zu orientieren, aber wenn du dann halt einfach so weiter schwimmst und so 400 Meter Rücken neben Blumi schwimmst.
Du drehst dich um und es gibt quasi einen anderen Bescheid, jetzt soll mal jemand anders vor, aber die kommen da nicht an dir vorbei.
Das wäre auf jeden Fall ein Boss-Move. Das wäre richtig gut. Okay, also Schwimmen läuft einmal die Woche mit dem Coach.
Ja, einmal die Woche nicht, also ich sag mal, einmal alle 2 bis 3 Wochen.
Ja, okay. Ja, aber ist ja geil, das zu sehen auch und dann zu verfolgen, wohin geht das bei dir? Bringt das was am Ende? Wie viel bringt das am Ende? Ich meine, das ist auch nichts, das ist auch kein Quickfix, wo du irgendwie 5-mal zum Schwimmcoach gehst und dann ist deine Schwimmtechnik halt perfekt, sondern das ist halt ein stetiges dran arbeiten und das hat auch, Schombi hat das auch erzählt, wo der bei uns im Podcast war, dass er auch da immer, und der ist ja einer der mit schnellsten Schwimmer einfach, aber dass der im Training immer wieder auch gucken muss, dass mal ein Coach am Deck steht oder sein Vater, der weiß eigentlich, worauf er achten muss, hat er gesagt, aber er braucht trotzdem auch von außen und immer nochmal wieder den Hinweis, ey, denk wieder daran, dass das echt aufrecht erhalten kann. Und,
ja, ich glaube gerade als Triathlet, wenn man einfach viel trainiert, Laufen, Radfahren und dann auch oft ermüdet einfach ins Wasser springt, hast du halt oft auch einfach nicht keine gute Technik.
Ja.
Und wenn man halt dann irgendwie zu viel dann mit dieser Technik schwimmt, dann fängt man sich halt das irgendwie ein. Dann ist man noch müde, dann zieht man Paddle-Pulver an, schwimmt dann irgendwie 2000 Meter am Stück Paddle-Pulver mit einer schlechten Technik und zack, da hat man schon irgendwie eine schlechtere Technik und ja, deswegen ist schon gut, da beim Schwimmen einfach immer so ein bisschen fokussiert ranzugehen oder auf sowas zu achten. Und ja, muss man auch immer davon weg. Also den Fehler hatte ich auch schon oft genug gemacht, dass Schwimmen nicht kein aerobes Training sein soll am Ende des Tages, sondern du einfach viel mehr rausholen kannst, wenn du lieber irgendwie nur 3 oder lieber weniger schwimmst, dafür schön auf deine Technik achtest und das alles qualitativ sehr gut ist oder vielleicht auch nur 50er und oder 100er, als wie wenn jetzt irgendwie 4x1000 schwimmst oder was auch immer. Mhm. Und das hast du ja, so aerobes Training hast du genug als Triathlet mit Radfahren und Laufen. Dann kann man beim Schwimmen da auch wirklich das so effizient wie möglich machen.
Ja, ja, klar. Also wenn du die Technik hast und dass einfach der Apparat sonst stabil ist, oder das liegt ein bisschen an den Trainingsstunden. Ne? Ich meine, bei euch Profis ist es sicherlich auch nochmal was anderes als bei Age-Groupern, die irgendwie einmal am Tag trainieren können. Da kannst du auch sicherlich auch nochmal einen aeroben Reiz mit zusätzlich setzen beim Schwimmen.
Ja, ich meine, hast du am Ende ja eh.
Hast du also immer, genau.
Auch wenn du 50er schwimmst, 100er.
Ja. Ja, und du machst ja im Schwimmen immer irgendwo, es ist ja immer ein Intervalltraining. Also du schwimmst ja mal in den seltensten Fällen 3x1000 oder 4x1000 oder sowas. Das passiert ja einfach nur mal, dass du es einfach mal machst und am Stück das Ding wegschwimmst, dass sich die 3,8 nicht zu lang anfühlen. Wenn du sonst nur 50er und 100er schwimmst und musst dann im Wettkampf 3,8 schwimmen, dann fühlt sich das halt schon so an wie ein kompletter Ironman, wenn du da die Stunde durchkraulen musst. Das finde ich auch immer geil. Also das ist ja auch für den Kopf dann manchmal geil, einfach 1000er zu schwimmen. Oder wenn du keinen Bock hast, finde ich, ist das auch immer so ein geiles Set. Einfach 4x1000, fertig, raus und das ist erledigt. Ja, okay. Aber du stellst so ein bisschen was um im Vergleich zu den letzten Jahren im Schwimmen. Nicht nur was Technik angeht, sondern auch dann versuchst es auch da aus der Zeit, die du im Wasser verbringst, wirklich das Maximum rauszuholen, dass du da.
Ja, also ich krieg da jetzt auch natürlich Schwimmpläne dementsprechend. Ist natürlich auch nochmal extra motivierend. Dann bevor ich jetzt da halt wieder irgendwie am Beckenrand stehe und immer noch nicht weiß, was ich schwimmen soll. Also, genau. Das ist wie jetzt auch mit den, jetzt auch schon den Kraftplänen, die ich jetzt quasi seit einem Jahr auch von Tobi bekomme. Auch davor einfach keine Lust gehabt auf Krafttraining und jetzt bekomme ich Pläne und dann habe ich halt direkt irgendwie auch Bock. Einfach, es macht was mit einem.
Ja, das muss man einfach rausfinden, was man für ein Typ ist. Das ist schon wichtig. So brauchst du irgendwie eine klare Vorgabe oder ein bisschen mehr Flexibilität und Freiheit. Aber klar, wenn du merkst, du hast den Plan, ziehst ihn durch und bist motivierter, wirst am Ende der bessere Athlet. Geil, Fred, lass uns doch nochmal so, wir sind am Ende des Jahres hier. Wir müssen nochmal so einen Jahresrückblick mit dir machen. So ein bisschen ein Resümee ziehen von der ersten Langdistanz. Saison. Es war ja keine komplette Langdistanz-Saison, aber so ein bisschen, ich meine, wir haben das ganze Jahr irgendwie hier zusammen auch immer über das gesprochen, was quasi gerade aktuell war. Und wenn ich zurückdenke an Beginn letzten Jahres oder diese Zeit letztes Jahr im Dezember, dann war bei dir schon immer so klar, okay, ich werde rot machen. Das durften wir im Podcast am Anfang noch nicht sagen, weil es noch nicht announced war. Aber es war klar, du versuchst so ein bisschen dieses Zweigleisige für T100 zu trainieren und gleichzeitig aber auch sich ein bisschen schon mal so ein paar Langdistanzeinheiten zu machen. Und auch mental warst du, glaube ich, rückblickend schon im Januar eher in Rot als bei der T100.
Ja, vielleicht kannst du da noch mal so erzählen,
wo dieses erste Quartal so ein bisschen.
Ja, das war auf jeden Fall auch so das. Also ich würde jetzt nicht sagen Problem, weil es war, also für Rot ist es ja kein Problem, aber für T100 halt das Problem, dass ich mental einfach zu krass einfach schon nach Rot geblickt habe und das so irgendwie in meinem Kopf hatte, auch wenn es vom Training wirklich schon eher Mitteldistanztraining war, außer halt so irgendwie ein paar Einheiten mal, aber ich habe jetzt nie irgendwie so einen Langdistanzblock, sage ich mal, durchgezogen. Und aber vom Kopf war es halt irgendwie, war ich halt immer Richtung Rot, und auch so irgendwie so der ganze Aufbau mit den Höhentrainingslagern und so weiter war so alles auf Rot ausgerichtet. Und gleichzeitig ist halt das Niveau auf T100 nochmal so krass gestiegen im Vergleich zu 2024, dass ich da halt, wenn ich da halt hätte vorne mitspielen wollen, hätte ich mich darauf 100% fokussieren müssen, auch einfach mental. Ich glaube, das macht halt am Ende, oder glaube ich nicht, das macht am Ende so extrem viel aus. Dementsprechend habe ich da natürlich, als mal abgesehen von Singapur, das war so oder so nicht gut aus mehreren Gründen. Aber ja, so zum Beispiel in Vancouver, da hätte ich ganz anders reingemüssen, um da zu performen. Und dann wiederum, wenn man dann halt da nicht performt, dann ist es wiederum demotivierend, oder verliert man halt so dieses Momentum und dann wird es beim nächsten Rennen noch schwerer, da irgendwie rauszukommen. Beziehungsweise dann haben wir neben diesen negativen Erlebnissen oder negativen Ergebnissen bei T100 hat man dann auch dieses positive Erlebnis Challenge Rot. Und dann switcht natürlich die Motivation noch mal mehr. Da war es natürlich auch eher so, wow, geil, es hat jetzt so Bock gemacht, ich will direkt mein nächste Langdistanz machen, hab dann halt eben direkt Ironman Switzerland und durfte dann auch erfahren, wie es ist, sich eigentlich von der Langdistanz zu erholen. Dachte halt, ja, das dauert halt ein bisschen länger als Mitteldistanz, aber dann geht's schon wieder, aber war dann doch schon extrem viel länger. Und dann, wenn man es davon halt nicht erholt ist, dann wiederum T100-Rennen zu machen, absolut, absolut keine Chance. Also wirklich, da konnte ich nicht mal racen. Auch wenn man irgendwie im Training denkt, ja, es geht schon irgendwie, aber es geht es so, einfach dieses so hochintensiv geht dann einfach nicht. Dementsprechend war T100 dann leider ein Reinfall diese Saison. Und tatsächlich, also ich hätte ja dann noch Dubai und Katar gemacht, ohne den Sturz. Und ich denke, es wäre sicher besser gelaufen als die T100-Rennen davor, obwohl ich Saisonpause gehabt habe und so weiter. Ich glaube, oder vielleicht, weil ich halt eben diese Saisonpause gehabt habe, weil ich nochmal so ein bisschen mich dann wirklich erholen konnte. Und jetzt, wo ich jetzt ins Training eingestiegen bin, jetzt auch nach der Verletzung, habe ich hier gemerkt, es geht ja doch relativ schnell dann immer wieder aufwärts. Und ich glaube, das wäre dann, klar, hätte, aber es wäre auf jeden Fall besser gegangen als die Rennen davor. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt vorne mitgespielt hätte. Aber so an sich, mein Dubai, habe ich nicht viel verpasst. Ich meine, gut, da hätte ich, wenn ich richtig gezählt hätte, da hätte ich ein gutes Ergebnis gehabt. Aber so Katar fand ich irgendwie schon, klar, jetzt aus Fanperspektive mit wenig Zuschauern und so ist es alles natürlich nix, aber als Athletenperspektive war das, glaube ich, schon da richtig cool. Und so Grand Final ist dann auch schon nochmal extra cool für die Profis. Also war auch letztes Jahr in Dubai, da kriegt man irgendwie nochmal so extra Attention, Support, Geschenke, Hotels. Die waren ja auch im Ritz-Carlton da in Katar untergebracht. Hat schon alles ganz geil ausgeschaut. Halt dieser Klassenfahrt-Charakter, diese Klassenfahrt habe ich schon vermisst. Also nicht das Rennen, sondern die Klassenfahrt.
Ja, ja, die Klassenfahrt fehlt als Langdistanzathlet dann so ein bisschen. Ne?
Ja, genau.
Du musst Chebbe überreden, dass er auch wechselt. Dann könnt ihr euch eure eigene Klassenfahrt nach und nach aufbauen mit den Athleten dann von Rennen zu Rennen rein. Wie es die Norweger ja so ein bisschen machen. Die sind dann zu dritt immer auf Klassenfahrt. Das ist ja eigentlich auch ganz clever. Aber klar, also wie würdest du die Saison zusammenfassen? So ein bisschen eine Saison, klar, die erste Langdistanzerfahrung, aber vor allen Dingen auch super viel gelernt. Ich meine, dass das ein Ritt auf der Rasierklinge wird mit doppelgleisig. Das hat man bei anderen Athleten ja auch vorher schon gesehen. Das war euch ja auch vor der Saison als Team schon bewusst irgendwie, dass es auch schief gehen kann. Aber dann natürlich mit Tun direkt dran. Du hast gesagt, du hast dann gelernt, was es heißt, dich von der Langdistanz wieder zu erholen. Kann man zusammenfassend schon sagen, dann erfolgreiches Debüt natürlich auf der Langdistanz, aber auch ultra viel gelernt, oder?
Ja, das ist eine halt eben T100, absolut gar nicht so, wie wir es uns erhofft haben, aber gut, kann man auch abhaken und findet man dann auch die Gründe, wieso es nicht so lief. Aber das andere war dann halt eben auch insgesamt einfach so Training / Form. Also ich habe brutal trainiert die Saison, angefangen in Australien, dann halt eben die Höhentrainingslager, dann hatte ich die Wettkämpfe, dann Langdistanzen, dann halt auch irgendwie relativ schnell wieder nach der ersten Langdistanz trainiert für Thun und dann da auch wieder ewig gebraucht oder nur umso länger gebraucht, um mich davon wirklich richtig zu erholen, und dann kam eh schon der Sturz. Aber an sich quasi so viel trainiert und so eine krasse Fitness diese Saison geholt, dass ich einfach irgendwie nie eine gute Form eigentlich gehabt habe. Also auch nicht zum Zeitpunkt Rot. Also ich habe eigentlich nie 2025 die Werte erreicht, die ich 2024 im Training erreicht habe. Also in keiner Disziplin. Und Rot war zwar noch so das Beste, ich glaube einfach, gerade weil ich da einfach mental so drauf fokussiert war und so Bock hatte und so motiviert und halt auch erste Langdistanz und dann geht man das Ganze natürlich auch ganz anders an und dann mit den Zuschauern vor Ort. Ich meine, da war ich auch in der ersten Runde eigentlich noch ein bisschen so aussichtslos zurück. Ja. Aber dann habe ich halt in der zweiten Runde irgendwie da, das, ich würde sagen, so die zweite Radrunde in Rot war so der einzige Moment in 2025, wo ich sagen würde, da hatte ich eine krasse Form. Sonst aber zu keinem einzigen Zeitpunkt. Also ich finde auch, also meine ersten Langdistanzen waren gut. Ich bin happy damit. Solide Einstand in die Langdistanz. Aber das war, wenn ich es jetzt einfach mit meinen Werten vergleiche, vom Training und von dem, was ich glaube, dass ich drauf habe, noch, glaube ich, relativ weit weg von dem, was ich auf der Langdistanz kann am Ende des Tages. Ja, und da haben wir natürlich auch einfach viel daraus gelernt, wie wir es jetzt nochmal im Training halt anders steuern müssen, anders angehen müssen. Und auch so vom Saisonaufbau anders, auch mit der Langdistanz. Ich meine, da wussten wir natürlich auch nicht, wie bauen wir das am besten ein mit den T100-Rennen, wie lange brauche ich, um mich davon zu erholen. Und es ist halt einfach ultra lange und dementsprechend muss man es halt auch so planen. Ja, da haben wir super viel draus gelernt und ja, das Motto für 2026 wird wieder sein, Richtung weniger ist mehr. Also jetzt nicht weniger ist mehr.
Training, ja, das, eher Racing.
Ja, beides so ein bisschen. Aber auch einfach so dieses.
Oder auch Höhentrainingslager weniger.
Höhenketten. Ja, also an sich ist ja viel Training. Ist ja gut als Profi, es macht ja langfristig auch besser, aber es braucht halt zusätzlich auch einfach diese Erholungsphase und diese Anpassungsphase. So will ich sagen.
Also mehr Rest. Also schon,
genau, mehr Rest.
Ja, okay.
Nicht weniger Training, aber mehr Rest.
Also nicht wieder die Rest-Days alle ignorieren.
Ja, das habe ich ja auch nicht gemacht, aber also in den Mikrophasen habe ich es richtig gemacht, aber in den Makrophasen habe ich es falsch gemacht, 2025, und dementsprechend habe ich einfach nie eine krasse Form bekommen und auch so, ich glaube halt einfach so ein Marathon.
Habt ihr das verglichen mit 2024 mal?
Ja, auf dem Rad war es extrem. Also
nee, ich meine, nicht jetzt gar nicht die Werte, klar, so. Die habt ihr, das hast du schon gesagt, aber ich meinte auch mit den Makrozyklen, also habt ihr 24 zwischendurch öfter mal Luft dran gelassen, weil, also ich meine, ich kann mich erinnern, war es auf Lanzarote, dann Girona und da hast das du einmal Ding, so Blöcke gesetzt, habt ihr dann danach richtig Ruhewochen gemacht mit sehr wenig Training, was ihr dann 2025 nicht gemacht habt, oder, also was meinst du da jetzt konkret mit mehr Ruhe dran lassen?
Ja, ich hatte natürlich 2024 einmal ja auch einfach weniger Höhe. Und dann, ja, haben wir wahrscheinlich dann doch einfach ein bisschen besser so nach die Trainingslager einfach strukturiert. Weil jetzt hatten wir halt einfach in 2024 hatten wir dann irgendwie zwei oder drei Trainingslager im Frühjahr. Und da machst du automatisch die Woche davor vielleicht minimal weniger, dann ziehst du durch im Trainingslager, machst danach direkt wieder ein bisschen weniger. Dann hast du automatisch irgendwie so diese Blöcke, während wir dann irgendwie in Australien 10 Wochen durchgezogen haben. Und dann ging es halt auch schon mit der Saison los.
Ja.
Und dann mit den Wettkämpfen wird es halt einfach umso schwerer, diese Blöcke zu setzen und auch die richtigen Ruhephasen. Und bei einer Mitteldistanz geht es, also 2024 einfach nur Mitteldistanz gemacht, da geht es halt auch einfach viel einfacher, dass du dann sagst, ja, nach einer Mitteldistanz machst du die nächste Woche ruhig, aber dann bist du halt auch wieder erholt und dann machst du wieder einen Block. Während bei einer Langdistanz haben wir es ja ähnlich gemacht oder minimal länger Pause, aber ich hätte halt ja exponentiell länger Pause gebraucht. Und dann wird halt dieser nächste Block, den man dann macht, der macht dich dann ja eher noch müder oder ja. Dann trainierst du dich halt einfach so ein bisschen so in ein Loch rein. Und das war
du hast
eher
einen großen Load, die Fitness steigt, deine aerobe Kapazität steigt, aber
und das
oben
war einfach
die Peak-Werte
so das Problem,
fehlen dir halt einfach.
Das
ne?
war das Problem, ja. Ab Rot, also quasi, ja, bis Rot war halt genau halt, ja, einfach gut durchgezogen und dementsprechend hat es Rot dann auch so einigermaßen funktioniert, wie schon gesagt. Aber nach Rot war dann halt einfach so, ja, nicht gut genug erholt. Dann kam Schweiz einfach eigentlich viel zu früh, aber gut, ich wollte es ja auch natürlich, ich wollte ja auch Schweiz, wollte es probieren und es war dann, hat ja auch gesagt, eigentlich wäre es ja, ist jetzt nicht optimal, aber machen wir es halt. Aber dementsprechend war es halt nach Rot, das war halt einfach dann so diese Negativspirale, weshalb dann, ich meine, ich war ja Schweiz immer noch Dritter und es war ein gutes Rennen, aber ich würde sagen, ich hatte keine gute Form zu dem Zeitpunkt eine schlechtere Form als in Rot. Und ich glaube, das wiederum motiviert mich aber, weil das auch so ein bisschen jetzt in meinen Augen für mein Potenzial auf der Langdistanz spricht.
Ja. Ja, du hast den schönen Dieselmotor halt antrainiert. Also genau. Wahrscheinlich hättest du einen Double Ironman machen können in der Schweiz, aber halt nicht keine Sekunde schneller als ja, du da gemacht dann, hast.
Genau,
das hat man ja gesehen, dass du auf dem Rad für dich einfach die Werte, dass du so Attacken nicht mitgehen kannst auf dem Rad, ist ja für dich was, ich meine, wir haben da nach der Schweiz ja auch drüber gesprochen, das waren ja keine Werte, die gefahren sind, die du, wenn du fit bist auf dem Rad, nicht hättest mitgehen können. Aber da konntest du sie nicht mitgehen einfach, weil dir obenrum die PS gefehlt haben. Aber du hättest wahrscheinlich auch 250 Kilometer fahren können, ohne kaputt zu gehen.
Ja, das weiß ich nicht. da weiß ich auch nicht, wie ich da noch so einen einigermaßen guten Marathon hinbekommen habe, weil da bin ich wirklich so die letzten 40 Kilometer, gerade wenn ich es dann auch so mit Rot vergleiche, das ist eher so, ich würde mal wahrscheinlich eher so sagen, die klassischen letzten 40 Kilometer von der Langdistanz, dass man da dann eher nur noch so, sobald mal irgendwie Leerlauf, sobald es leicht bergab geht, macht man nur noch so Leerlauf, so aero wie möglich. Und jedes Mal, wenn man treten kann, irgendwie nur noch so, ja, 280, maximal 300 Watt.
Ja.
Aber da geht dann irgendwie nicht mehr, da war ich dann schon echt leer, so. Und dann auch so die ersten, habe ich auch beim Marathon, habe ich dann so 5 bis 8 Kilometer gebraucht, bis ich dann drin war. Aber dann ging es wirklich gut. Und dann hatte ich auch wieder so ins Rennen gefunden, weil ich dann halt irgendwie so auf einmal so Motivation hatte, jetzt noch den Quali-Platz zu holen. Auch wenn der Norweger so weit weg war. Aber das war da auch wieder so ein mentales Ding. Ich würde sagen, um es zusammenzufassen, 2025 mental war ich richtig gut drauf auf den Langdistanzen, aber Form hatte ich weder auf T100 noch auf Langdistanz und auf T100 hatte ich weder mental noch Form.
Gut zusammengefasst, jetzt geht's das 2026 zu ändern und Form und mental auf Langdistanz einzustellen.
Ja.
Das wird spannend. Also, ob das dann im März schon so sein wird, wahrscheinlich noch keine Peakform.
Ja, ich meine, das wäre natürlich auch wieder, ja, Peakform im März ist das, weiß man auch, ist natürlich dann auch, wenn ich mich für Hawaii qualifizieren sollte, ist natürlich dann auch alles andere als optimal. Die will man dann eher lieber im Oktober. Aber klar, ich glaube, um sich einen Quali-Platz zu holen, braucht man eine sehr, sehr, sehr gute Form. Das Gute ist, die Norweger sind ja schon qualifiziert. Die müssen ja nur validieren. Mhm. Es gibt 4 Plätze. Das heißt, wenn man mal annimmt, die Norweger sind in den Top 4, könnte man sich rein theoretisch mit einer Top 7 qualifizieren. Ich meine, es ist Pro Series, es wird sicher sehr gut besetzt sein. Da werden auch einige andere kommen. Ich glaube, auch im letzten Podcast haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. So Jelle Gaines wird, glaube ich, seine erste Langdistanz dort machen. Auch mal gespannt, wie der auf Ironman performen wird. Kyle Smith, der Local, der hatte sich jetzt auch das Schlüsselbein gebrochen, als die Dan Lorangs Athleten, also die Männer, nicht so lucky dieses Jahr. Justus Nieschlag hatte ja auch OP an seinem Oberschenkel oder beide Oberschenkel. Dann ich mit meinem Sturz, Kyle Smith, Schlüsselbein.
Alle kaputt.
Also 2026 kann in dem Sinne so nur besser werden. Aber ja, wie gesagt, ich bin mega motiviert und das war einfach so das Rennen, was mich jetzt irgendwie so ja aus der Verletzung auch mental wieder da rausgeholt hat. Mhm. Und das wäre dann, glaube ich, einfach nicht fair dem Rennen gegenüber, da nicht zu starten. Und auch wenn
sehen wir
vielleicht
dich im Januar auf Fuerteventura, auf Lanzarote, also mit dem Zeitfahrrad, dann steht das ja schon mal fest. Das kannst du schon mal in den Koffer packen.
Ja, das ist da auch noch so das Nächste. Da muss ich halt nochmal gucken mit der Position und der Platte, die ich an meinem Ellbogen habe. Muss ich, wie ich es mit dem ob ich da noch mal so ein extra Polster irgendwie brauche. Mal schauen, wie
sich
das anfühlt.
Stimmt, weil vorher rausnehmen kannst du es ja auch nicht. Das wäre ja dann wieder Sportpause erstmal.
Ja, ich kann es auch erst nach 6 Monaten frühestens rausholen.
Ah, okay.
Also es wäre sowieso dann mitten in der Saison oder nach Neuseeland. Also idealerweise kriege ich es natürlich irgendwie hin. Also denke ich schon, dass ich es irgendwie hinkriege. Brauche ich vielleicht extra Polster. Und dann kommt es in der nächsten Offseason, kommt die Platte erst wieder raus.
Ja. Brauchst du ein Polster, was so ausgespart ist an der Stelle? Weißt du, dass du höher gesetzt ist und dann an der Stelle, ja, wo die Platte ist, so ein bisschen ausgeschnitten, dass du da gar nicht drauf liegst, genau, dass es keine Druckstellen gibt.
Nee, gibt es auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut Lösungen. Ist natürlich dann auch wiederum der Vorteil von diesem Cockpit, dass ich da sowieso nicht so nur auf meinem Ellbogen liege, sondern halt auf meinem ganzen Unterarm. Das heißt, das entlastet da halt schon ein bisschen. Aber trotzdem, ich hatte es ja zum Beispiel auch nach meinem Sturz in Samorin letztes Jahr, hatte ich mir auch einen Ellbogen angehauen und da halt war halt da auch geschwollen. Da konnte ich dann auch erst mal 2 Wochen, bin ich dann immer mit einem Armling links gefahren. Also in der Hitze in Park City immer ein Armling links, weil das nochmal so ein zusätzliches Polster für den Ellbogen war.
Geil, das hast du mir gar nicht erzählt.
Das sieht man im YouTube-Video,
Park City-Episode. Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Video gesehen und mir ist es nicht aufgefallen. Oder ich habe es nicht mehr präsent. Also wahrscheinlich ist es mir aufgefallen, aber geil. Muss ich mir nochmal angucken.
Sonst mache ich es halt wieder so. Ziehe ich im Rennen dann einfach einen Armling rechts an. Auf Hawaii dann.
Auf Hawaii geht ja eh.
Ja, da gibt es ja diese Kühldinger, genau. Stimmt.
Ja, dann das fällt dann gar nicht auf. Ja, Fred, ich würde sagen, oder hast du noch irgendwas, was spannend ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben hier?
Fällt mir jetzt nichts ein, aber falls mir was einfällt, dann mach mal lieber bald mal wieder einen Podcast.
Yes.
Und wieder ein bisschen regelmäßiger.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Also sobald es dann losgeht, ich meine, dann gibt es ja wieder
jetzt wird es dann auch langsam wieder spannend.
Die ersten guten Trainingslager-Stories und so kommen
wir dann. Langsam überstanden.
Ja. Jebbe ist aber dabei auf Lanzarote, ne?
Jebbe ist dabei. Flo Angert kommt auch.
Ach, geil.
Jana ist dabei. Tom ist dabei für den Content.
Ah, herrlich. Aber dann hast du ja natürlich zwei richtig gute Schwimmpartner.
Ja, mit Flo das ist und natürlich.
Da musst du ja nur in den Beinen bleiben und dann wird die Schwimmform schon kommen.
Genau.
Einfach festbeißen,
das,
Fred, wie so ein Terrier.
Das ist der Plan.
Geil.
Das ist der Plan.
Ja, du hast, ich sehe schon, Trainingspartner eingekauft nach deinem Schwächenprofil.
Genau.
Perfekt, geil. Ja, dann lass uns doch einfach schon mal sagen, wir peilen an zu quatschen, vielleicht im Trainingslager, so die zweite Woche oder sowas. Dann kann man da schon mal wieder ein gutes Update geben, wie es so läuft, was die Form macht. Im Trainingslager, finde ich, weiß man es ja auch dann immer noch so ein bisschen besser, weil da ist dann
auch mal
das,
die Sonne einfach. Ich finde
genau,
das,
in der Sonne
kann man vielleicht
kurz
auch noch
wieder,
sagen.
Das ist...
Das fällt mir vielleicht noch ein, dass jetzt hier, ich habe schon lange nicht mehr so lange am Stück, glaube ich, zu Hause trainiert. Und das halt jetzt auch noch zusätzlich in der Kälte im Winter hier. Und ich muss sagen, am Anfang war es so, gerade wo ich dann natürlich auch wieder trainieren konnte, war es natürlich richtig geil, hat richtig Bock gemacht, auch so das Indoor-Radfahren. Da hatte ich dann irgendwann so einen Flow, dass ich richtig Bock hatte auf Indoor, auf der Rolle fahren. Und dann, sobald ich wieder draußen fahren konnte, und das Wetter war dann auch recht gut, es war halt kalt, sobald ich wieder draußen fahren konnte, hat das Indoor-Radfahren wieder absolut keinen Bock mehr gemacht.
Ja, ich habe jetzt auch einen Fehler gemacht und war so richtig geil, als es gefroren war. So eine richtig mega gute Strecke, gravelmäßig durch 7 Gebirge, alles war noch so überfroren. Die Sonne hat geschienen, es war zwar arschkalt an Füßen und an Händen, aber es hat so Bock gemacht. Und dann bin ich einen Tag später auf die Rolle, wollte so 1,5 Stunden fahren, bin nach einer Stunde einfach abgestiegen und duschen gegangen.
Ja. Das ist eins des Problems so bei den Ausfahrten draußen, die schlauchen so richtig. Ich finde, danach bin ich immer so müde. Und
ja,
dann, wenn ich
Minus
noch irgendwie
hat.
Schwimmen auf dem Plan habe und da halt irgendwie noch hinfahren muss. Boah, nee, das ist wirklich mental geht es, glaube ich, nicht viel härter. Aber an sich fand ich es einfach cool, jetzt zu Hause mal wieder so eine Routine zu haben und da so einfach mal so 5-6 Wochen schönes Training durchzuziehen. Also ich habe, wie auch schon gesagt, echt gut trainiert, hatte dann auch schon so meine 25 Stunden pro Woche, jetzt im Dezember schon. Und dementsprechend ist die Fitness jetzt auch nicht schlecht. Aber jetzt natürlich vor dem Trainingslager wichtig, nochmal bisschen
Luft
Ruhe,
dran lassen.
Luft dran lassen. Genau, Leistungsdiagnostik gibt es noch. Ein zweiter Silvesterlauf steht noch an morgen. Also jetzt,
ein Zehner oder ein Fünfer wieder?
Ein Zehner, aber sehr hügelig durch den Olympiapark. Also es ist nicht so eine schnelle Strecke.
Fies.
Ich glaube, meine schnellste Zeit dort war mal knapp unter 33. Mhm. Also, und damit bin ich da, glaube ich, auch sogar schon Dritter geworden bei dem Rennen. Also der da damals gewonnen hat, hat auch irgendwie 209 Marathon stehen und ist da nur eine 31 gelaufen. Also ja, eine recht hügelige Strecke durch Olympiapark, aber macht Bock. Und es ist ja auch, die Jahreszeit will mir auch keine Bestzeiten jagen, sondern es ist auch einfach ein super
trotzdem
Training.
Trotzdem ist es schön, wenn die kommen.
Ein guter Saisonabschluss.
Willst ja, aber schon
ist die Frage, ob man dann auf einem guten Weg ist oder eher auf dem falschen.
Naja, wenn du im März in Top-Shape für den Ironman sein willst, dann kannst du jetzt ruhig schon mal einen rausbrettern. Also,
ja, beim Fünfer und Zehner.
Fred, du musst dich vom Mindset umstellen. Das ist nicht mehr dieses, ich darf im März noch nicht in Peak-Shape sein, muss im März in Peak-Shape sein.
Ich meine, es ist schon...
Das erste Trainingslager, das zählt für dich.
Ich gebe mein Bestes. Wie gesagt, sonst hätte ich auch im Dezember schon ganz, ganz anders oder nicht so krass durchgezogen einfach.
Ja.
Dann schon alles andere hinten angestellt und wirklich, wirklich gegrindet, so richtig Wintergrind. Laufband habe ich jetzt auch.
Oh ja, das habe ich gesehen, stimmt.
Eigentlich ganz geil. So, ich würde jetzt im Moment, gerade weil es halt auch noch neu ist, jetzt im Moment noch am liebsten jede Laufeinheit auf dem Laufband machen. Ist halt auch geil, gehst du einfach in den Keller. Da ist auch echt gerade jetzt, gerade im Winter ist halt auch die perfekte Temperatur, da brauche ich keinen Ventilator, weil da ist schön kalt. Mhm. Und dann schön auf dem Laufband grinden. Ich liebe das. Laufband noch geiler als Rollefahren.
Boah, ich bin gar kein Laufbandfreund. Ich hasse nichts mehr als Laufbandlaufen.
Ja, im Gym finde ich es auch nicht so nice, aber ich finde, wenn man dann so sein eigenes so im Keller stehen hat, hänge ich mir noch irgendwie ein Foto von den Norwegern vorne ran an die Wand.
Mach Leine das bitte Sanders, das nächste YouTube-Video. Ja, das hat er doch immer noch. Der hat immer
von Patrick, glaube ich, oder?
Ja, der hat immer abwechselnd auch welche da hängen.
So
der,
oder von
der
Jan.
Auch immer. Ja, von Frodo. Ja. Aber jetzt, ich glaube, jetzt hatte er Patrick wieder hängen und vorher die Norboys oder so. Ich glaube, der macht immer den aktuellen World Champ, hängt er sich da hin. Das ist, Fred, bitte für das nächste Mal, Tom, komm, du läufst, dann will ich da so Fotos von den drei Norboys vor dir hängen haben. Das wäre gut.
Genau. Geil.
Tippitoppi, dann würde ich so mal sagen, guten Rutsch, komm gut rüber.
Ja, ebenso, auch an alle Zuhörer, guten Rutsch.
Guten Lauf. Morgen.
Danke.
Morgen früh.
Läufst du eigentlich auch?
Jetzt ich laufe auch einen Silvesterlauf, ja.
Ja, da wo Strati auch mitläuft.
In Bonn, wo Strati läuft, ja.
Weil der aber ist schnell, gell? Weil der Strati schnell. Der hat angekündigt, der will unter 30 laufen. Ich will ihn jetzt keinen Druck machen.
Ich sag nichts dazu. Ich sag einfach nichts dazu. Ich lasse es so stehen, Fred. Ich lasse dir den Spaß.
Aber falls ihr seht, der ist nicht unter 30 gelaufen, dann kommentiert mal einfach bei ihm schwache Leistung.
Oder wenn ihr am Streckenrand steht und Strati für 30 musst du ein bisschen schneller laufen. Ah, herrlich. Ja, ich werde aber, ich habe nicht so gut trainiert, gerade was das Laufen angeht. Ich werde mal sehen, was geht.
Wieder Lea Payson.
Lea, ja, ich glaube, die wollte auf jeden Fall schneller laufen als beim letzten Mal. Das wird dann für mich eng, muss ich sagen. Es könnte also sein, dass sie mich paced und dass sie mich dann droppt. So, ich würde mich nicht wundern. Also ich mache das anders als du. Bei mir ist die Form erst hochgegangen. Jetzt geht die noch mal ein bisschen runter, weil ich gemerkt habe, du hast mir
war
auch geschrieben, du hast mir auch geschrieben, ist noch richtig lang bis rot und so. Du musst noch ein bisschen mehr chillen. Dann habe ich das gemacht.
Sehr gut.
Habe mich extra angesteckt, war noch ein bisschen krank und jetzt geht's langsam wieder los. Ich muss vorsichtig sein. Topform nicht
im März. Sowieso. Gut.
Geil. Fred, bis wann bist du im Training? 2 oder 3 Wochen? 3 Wochen.
In 2 Wochen.
Genau. Und
heute
dann
in 2 Wochen fliegen
dann sprechen wir in 3 Wochen. In Woche 2
genau.
Im Trainingslager. Das nehmen
genau,
wir uns vor.
Genau.
Sehr gut. Also,
bis
in 3 Wochen.
Bis
happy,
nächstes Jahr.
Happy Laufen und happy Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.